Liebe Freunde, ich erzähle euch heute von einem Mann, der heißt Naaman. Also das ist kein Verwandter von mir, das klingt bloß so ähnlich. Also nicht Lehmann, sondern Naaman. Den könnt ihr schon deswegen nicht mit mir verwechseln, weil der erstens ein Syrer gewesen ist, zweitens vor fast 3000 Jahren gelebt hat und drittens ein General gewesen ist. Also ich meine, ich mit der Generalsuniform, das wäre ja noch ulkiger, als wenn ich hier im Talar erschienen wäre. Also der Naaman, der war ein General, Oberbefehlshaber der syrischen Armee, beliebt beim König und bei der Bevölkerung, steinreich, ein typischer Erfolgsmensch auf dem Höhepunkt seiner Karriere und auf seinem Bauch einen ganzen Blechladen voller Orden. Eines Abends, das könnt ihr nachlesen im zweiten Buch Könige, Kapitel 5, eines Abends, als der Herr General sich zu Bette begibt und seine schöne Uniform auszieht, da bemerkt er doch auf der Haut seiner Heldenbrust so ein paar hässliche Flecken. Er misst der Sache erst keine große Bedeutung bei. Er sagt sich, na, so Mist, da hat vielleicht das große Bundesverdienstkreuz, was an der Stelle baumelt, ein bisschen durchgescheuert. Er legt seine Uniform ordentlich über die Stuhllehne und sich genauso ordentlich ins Bett. Als er am nächsten Morgen aufwacht, da sind die Flecken aber nicht verschwunden, im Gegenteil, es sind mehr geworden. Und in den nächsten Tagen entdeckt er überall an seinem Körper diese ekelhaften Flecken und Beulen. Und schließlich muss er sich die entsetzliche Wahrheit eingestehen, dass er den Aussatz hat. Aussatz ist das, was wir heute Lepra nennen. Und das ist was anderes wie so ein bisschen Grippe oder Schnupfen, womit man so schnell fertig wird. Zwei Fibrex rein, drei Sumavit, schon ist der Kranke wieder fit. Der Aussatz ist eine Krankheit zum Tode, unheimlich und unheilbar, so wie heute Krebs und AIDS. Und ich brauche euch ja nicht erst zu schildern, was los ist, wenn jemand Krebs hat. Das ist ja eine so furchtbare Krankheit, dass viele Menschen sich gar nicht wagen, das auch nur auszusprechen. Was heute der Krebs ist, das war damals der Aussatz. Wer diese Krankheit hatte, der wurde ausgeschlossen aus der Gemeinschaft, aus dem Dorf. Eben ausgesetzt, daher Aussatz. Der hatte ein elendes Leben und ein schreckliches Sterben vor sich. Wir haben ja alle in den letzten Tagen solche Aussätzlichen gesehen im Fernsehen, wenn die Bilder mit der Mutter Teresa gezeigt worden sind, weil die sich ja besonders um solche Menschen gekümmert hat. Der Mensch verfault bei lebendigem Leibe. Das war also das Schicksal, das diesem General bevorstand. Was nützt ihm jetzt seine Armee, was nützt ihm jetzt sein Reichtum, was nützt ihm jetzt seine Beliebtheit bei der Regierung und bei der Bevölkerung? Was nützt ihm jetzt der ganze Plunderkram von Orten und Klunkern? Dafür konnte er sich jetzt auch nichts mehr kaufen, vor allem nicht das, was er am allernötigsten brauchte, nämlich Gesundheit. Der General ist erledigt, der ist ein Todeskandidat. Man kann sich ja vorstellen, wie sich dieser Gedanke auf ihn und sein ganzes Haus wie so ein Alpdruck legte. Alle Hausbewohner sind mit betroffen, vom obersten Kammerdiener bis runter zum letzten Dreckpumpel. Und gerade dieser Dreckpumpel, ein junges Mädchen, eine Sklavin, die bringt die große Wendung. Wir wissen von ihr nur, dass die in irgendeinem der vielen Kriege, die die Syrer mit den Israeliten geführt haben, das geht ja seit tausenden Jahren zwischen diesen Völkern dort, dass sie da von Soldaten mitgeschleppt worden ist und nun ist sie als Dienstmädchen in der Generalsvilla gelandet und muss dort Stiefel putzen und den Dreck wegräumen. Mehr wissen wir von ihr nicht. Ein namenloses, ein unbekanntes, ein unbedeutendes, ein untergeordnetes Geschöpf. Aber die ist die einzige in ganz Syrien und im ganzen Hause, die an den lebendigen Gott glaubt. Denn sie stammt aus Israel, dem einzigen Land der damaligen Zeit, was den wahren Gott kannte. Alle anderen Völker und Länder ringsum um Israel, die glaubten an sogenannte Götzen. Götzen waren damals dasselbe wie heute. Ideologien oder Weltanschauungen oder Idole, die sich die Menschen selber ausgedacht haben. Oder eben sterbliche Menschen, die von anderen Menschen zu Göttern hochstilisiert werden. So wie die Lady Di, über die man in der Zeitung lesen kann, dass sie eine Göttin gewesen ist. Die war weder eine Göttin, noch war sie eine richtige Gattin. Sie war eine Ehebrecherin, die sich von dem betrunkenen Chauffeur mit überhöhter Geschwindigkeit da in diesen Tunnel reinrasen ließ. Und die wird sich genau wie du und ich und jeder andere Mensch für ihr Leben nochmal vor Gott, dem einzigen wahren, lebendigen Gott, nochmal verantworten müssen. Solche Idole, die die Menschen sich immer mal wieder aussuchen, solche Ideologien, die sie sich ausdenken, die kommen und die vergehen wieder und werden schnell vergessen, aber der lebendige Gott, der bleibt. So wie das in der Bibel drin steht. Jesus Christus, der war gestern und der ist heute und der ist auch in Ewigkeit. Und damals, da war gerade die große Mode, den Gott Ramon anzubeten. Vielleicht ist jemand unter euch, der Ramon oder Ramona heißt, und ich vermute mal, ihr habt keine Ahnung, wer der Ramon gewesen ist, nachdem ihr da benannt worden seid. Der Ramon, das war ein Wettergott. Das war der oberste Gott der syrischen Weltmacht. Und alle anderen Staaten ringsherum, auch die Syrer, die hingen von der assyrischen Weltmacht ab, so wie früher die souveräne DDR von der siegreichen Sowjetunion abhing. Und wie das eben war, die abhängigen Staaten, die standen natürlich alle auf der Religion des großen Bruders. Und deswegen stand der Naemann auch auf dem Glauben der Syrer und betete den Ramon an. Weil aber die israelitische Sklavin wusste, dass nicht der tote Götze Ramon, sondern nur der lebendige Gott Israels ihrem Herrn Naemann helfen kann, denn Gott kann ja Kranke gesund machen. Und weil sie wusste, dass in ihrem Land ein Diener dieses Gottes lebte, nämlich der Prophet Elisa, da sagt die eines Tages zu der Frau des Generals, die machten gerade groß reine und die fuhr gerade mit dem Staubsauger immer so auf den Perserteppichen hin und her, und da hat sie mal, als die Frau General vorbeikam, so einen richtigen Seufzer abgelassen und gesagt, ach, dass mein Herr doch bei dem Propheten in Samaria wäre, der könnte ihn von seinem Aussatz befreien. Wie sie das gesagt hat, zieht die Herrin gleich die Schnur aus der Steckdose und sagt, das habe ich nicht verstanden, was hast du gerade gesagt? Und sie wiederholt das. Und mit dieser Bemerkung, da wird dieses junge Mädchen, eine bloße Randfigur der Geschichte, zu einer Hauptfigur der Geschichte. Und ich finde, wir können von diesem einfachen Mädchen eine ganze Menge lernen. Die hat erstens mal an ihrem Glauben festgehalten, obwohl sie die einzige in einer Mehrheit war, wo alle anderen einen anderen Glauben hatten. Und eine andere Weltanschauung. Und die hat sich nicht gesagt, die hältst du die Klappe, damit du nicht auffällst, sondern sie ist bei ihrem Glauben geblieben. Und zweitens hat sie in einem entscheidenden Augenblick vor den Vertretern einer ganz anderen Weltanschauung ein Bekenntnis zu diesem Glauben abgelegt. Die hat sich also nicht gesagt, die hältst du die Klappe, sondern sie hat den Mund aufgemacht und hat drittens dadurch einem anderen Menschen das Leben gerettet. Jeder von euch, der an Gott glaubt, der kommt irgendwann mal in eine Situation, wo ihr einen anderen Menschen zu Gott führen könnt. Ihr lebt ja meistens mit Menschen zusammen, die keine Christen sind. Und deswegen seid ihr froh, dass ihr mal hier im Gottesdienst mit vielen anderen Christen zusammen sein könnt, aber morgen seid ihr wieder mit ganz anderen Menschen zusammen. Und mancher von euch ist vielleicht in seiner Klasse, in seiner Firma, in seiner Familie der Einzige, der an Gott glaubt. Und du kommst dir in deiner ungläubigen Umgebung vielleicht ganz verloren vor, und du fragst dich vielleicht, warum Gott dich da so alleine schmoren lässt. Ja, dann denk doch mal an diese kleine Sklavin. Die war auch ganz alleine. Und die hat vielleicht auch mit ihrem Schicksal gehadert. Und die hat vielleicht auch nicht verstanden, warum sie in Syrien da leben musste. Die hätte vielleicht auch lieber an der Universität in Jerusalem studiert, als da in dieser Generalsvilla die Teppiche sauber zu machen. Aber jetzt stellt sich heraus, dass Gott sie deswegen diesen ganzen schwierigen, umständlichen Leidensweg geführt hat, bis in das Haus des Generals, weil Gott sie dort brauchte. Gott hatte in ganz Syrien nur dieses Mädchen, das dem General den Weg zur Rettung zeigen konnte. Und wenn du dir auf deinem Posten vielleicht einsam und verloren und nutzlos vorkommst, dann lass dir sagen, ein Kind Gottes steht nie auf einem verlorenen Posten. Sondern dort, wo du bist, hat Gott dich hingestellt, damit du dort an dieser Stelle ein Zeuge für ihn bist, ein Zeugnis für ihn ablegen kannst. Gott hat eben in deiner Klasse oder deiner Familie oder deiner Firma nur dich, damit du den anderen, mit dem du zusammen bist, mal einen Hinweis auf Gott geben kannst. Also pass auf, wenn der Moment kommt, wo du mal den Mund aufmachen kannst. Da brauchst du nicht erst Theologie zu studieren. Da brauchst du keine frommen Worte machen. Du brauchst auch nicht zu warten, bis der andere Krebs hat. Sondern beginne deinen Tag damit, dass du dreierlei tust. Erstens sage zu Gott, Herr, ich stelle mich dir zur Verfügung und ich will heute deinen Willen tun. Und zweitens bitte Gott täglich, dass er dich zu irgendjemandem führt, der dich braucht. Und drittens erwarte, dass Gott dich wirklich gebrauchen will. Wie oft bist du mit anderen Menschen zusammen und irgendeiner ist dabei, der mit irgendwas im Leben nicht zurechtkommt und irgendwas rummault und rumschimpft? Dann kannst du doch sagen, das kenne ich ganz genau. Das war bei mir früher auch so. Aber seit ich Christ bin, packe ich das anders. Und dann bist du beim Thema. Ich meine, so einen Satz kannst du doch auf alle Fälle sagen. Oder kannst sagen, du mit deinem Problem, da würde ich mal zu einem Pfarrer gehen. Ich meine, den Satz kannst du doch sagen. Zur DDR-Zeit, da erschien ein Buch von einem, also es war kein General, das war ein Major der Nationalen Volksarmee, ein SED-Genosse, der hatte einen Verkehrsunfall gehabt und fand sich querschnittgelähmt im Rollstuhl wieder und hat darüber ein Buch geschrieben. Und da beschreibt er eine Szene im Krankenhaus. Lese ich euch mal vor. Die Krankenschwester Manuela fütterte mich weiter. Anschließend sah sie mich mit ihren großen Augen an, wurde blasser als sonst und brachte mich etwas in Verlegenheit. Ich weiß genau, wer Sie sind, Herr Tom. Sie sind ein hoher Offizier bei der Armee, sind Mitglied der SED und glauben nicht an Gott. Er glaubt aber an Sie und wird Ihnen Kraft und Zuversicht geben. Ich bete jeden Abend für Sie und bitte Gott, dass er Ihnen hilft. Alles hätte ich für möglich gehalten, aber dass jemand für mich betet, für mich, was sollte ich sagen, ohne Sie zu kränken? Schwesterchen, das ist sehr lieb von Ihnen, aber ich glaube schon lange nicht mehr an Gott. Und er wird mich schon längst abgeschrieben haben. Trotzdem, vielen Dank. Gott vergisst niemanden, auch den nicht, der nicht an ihn glaubt. Die Kleine war hartnäckig. Ich sagte nichts darauf und Manuela räumte das Geschirr weg. Gefallen hatte sie mir schon lange. Jetzt achtete ich sie. Es war ihr bestimmt nicht leicht gefallen, mir gegenüber ihre Meinung zu äußern. Sie musste damit gerechnet haben, dass ich sie mit ein paar verständnislosen Worten abfertige. Sie wusste, wer ich war und hatte sich trotzdem nicht gescheut, mir ihre Überzeugung zu offenbaren. Und das imponierte mir. Oft schon hatte ich Menschen kennengelernt, die zu feige waren, ihren Standpunkt zu äußern und zu vertreten. Obwohl ich ganz anders dachte, war mir dieses junge Mädchen viel lieber als jemand, der sich nicht traut, weder Ja noch Nein zu sagen. Ich wollte mehr über sie wissen. Von der Stationsschwester erfuhr ich, dass ihre Eltern bei einem Unfall ums Leben gekommen waren, als sie 2 Jahre alt war. Ein christliches Waisenhaus hatte sie aufgenommen und erzogen. Noch immer wohnte sie dort und opferte ihre Freizeit für die jüngeren Waisen des Heims. Manuela hatte den Willen, eine gute Krankenschwester zu werden. Dass sie es würde, davon war ich fest überzeugt. Das ist auch so ein junges Menschenkind gewesen. Ein Waisenkind, wo wir zufällig den Namen aller Farben haben. Aber sie hat doch nichts weiter getan, als im entscheidenden Moment mal ein klares Wort von Gott gesagt. Und du bist doch nicht weniger als so eine kleine Krankenschwester oder so eine kleine Sklavin. Man muss ja manchmal lange warten, bis der richtige Moment kommt, wo man seine Botschaft loswerden kann. Aber wenn der Augenblick da ist, dann mach doch mal den Mund auf und überwinde deine Hemmung und deine Feigheit. Und sag was, gib einem anderen Menschen einen Hinweis auf Gott. Du kannst und du sollst durch dein Zeugnis zum Lebensretter für andere Menschen werden. Zurück zu unserem General. Der möchte leben. Der möchte gerettet werden. Also greift er den Hinweis des Dienstmädchens auf und macht sich auf in das Land Israel. Aber so sehr der in der Klemme sitzt, der sitzt immer noch auf seinem hohen Ross. Der hält es nämlich als ein General für unter seiner Würde, in die Hütte eines Propheten zu gehen. Für ihn kommt überhaupt nur das Schloss des Königs in Frage. Und weil der Naemann kein General ist, den man kaufen kann zum Reinemachen, sondern weil dieser General denkt, er könnte sich seine Reinheit erkaufen, da nimmt er einen Haufen Geschenke mit für den israelitischen König, zentnerweise Silber und Gold, so wie es ja auch heute Leute gibt, die denken, wenn sie viel in die Kollekte geben, da könnten sie Gott unter Druck setzen. Und dann würde Gott ihre Wünsche erfüllen. Also viel in die Kollekte geben ist natürlich gut. Aber du darfst nicht denken, dass du Gott damit bestechen kannst. Ich meine, Gott kommt doch nicht auf deine paar Piepen an. Es kommt ihm auf dich an, auf dein Herz. Er will dich ganz. Und er hat mal gesagt, wer mich von ganzem Herzen sucht, von dem will ich mich finden lassen. Und ich frage dich, hast du denn schon mal Gott mit ganzem Herzen gesucht? Bist du heute hierher gekommen, weil du unbedingt Kontakt mit Gott haben möchtest? Oder bist du bloß so ein Traditionschrist oder ein halber oder gar keiner? Nun, dann wird es höchste Zeit für dich, dass du endlich mit Gott das machst, wovon wir vorhin gesungen haben, nämlich ganze Sache. Dann ist heute der Tag für dich gekommen, wo du zu Jesus sagen kannst, Jesus, bitte übernimm die Herrschaft in meinem Leben. Bei Jesus, da bist du genau an der richtigen Adresse. Der ist nämlich bereit, dir ein neues Leben zu geben. Aus dir einen neuen Menschen zu machen, ein Kind Gottes. Wie viele ihn aufnahmen, steht in der Bibel, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Jesus hat ja für deine Rettung alles schon gemacht. Er hatte für deine Rettung alles schon am Kreuz erledigt. Du bist nämlich auch vom Aussatz befallen. Bloß der Aussatz, mit dem du befallen bist, den nennt die Bibel Sünde. Das ist eine Krankheit, an der wir alle leiden. Und wer an dieser Krankheit leidet, der ist ausgeschlossen von Gottes Reich. Einer muss ja mal für deine Sünde bezahlen. Entweder bezahlst du in der Hölle oder Jesus bezahlt für dich am Kreuz. Aber wenn du zu stolz bist, zuzugeben, dass es in deinem Leben Sünde gibt, und dass es in deinem Leben Dinge gibt, die vor Gott nicht richtig sind. Wenn du zu stolz bist, dich vor dem Kreuz von Jesus zu beugen, dann bleibst du ein Aussätziger. Also einer, der bei lebendigem Leibe schon tot ist. Dann bleibst du draußen, außerhalb von Gottes Reich. Die Bibel sagt, den Stolzen gibt Gott Kontra. Aber den Demütigen, denen gibt er Gnade. Der Naemann, der geht also zum König von Israel, ist aber dort mit seinem Aussatz natürlich an der total falschen Adresse gelandet. Und der König, der sagt zu ihm, bin ich denn Gott, dass ich töten oder lebendig machen könnte? Dass der hier denkt, ich könnte ihn vom Aussatz befreien. Und dann sagt er noch zu seinen Leuten, die drumherum stehen, merkt ihr, wie der Streit mit mir sucht? Also es kommt zu einer ganz gefährlichen, peinlichen Situation. Und als der Naemann da im Königspalast dumm rumsteht, da schickt der Prophet dem König einen Zettel und da steht drauf, lass den Mann zu mir kommen, damit er mal mitkriegt, dass ein Prophet in Israel lebt. Und jetzt endlich bequemt sich der Naemann zu dem Propheten Elisa hinzugehen. Jetzt geht er endlich zur richtigen Adresse. Aber er verkennt immer noch die Situation. Mit seiner ganzen Warenkolonne donnert er jetzt vor der Hütte des Propheten vor, steigt aber nicht etwa von seiner Staatskarosse runter, sondern der bleibt sitzen und wartet, bis der Prophet katzbuckelnd zu ihm rausgekrochen kommt. Aber da kann er lange warten. Der Elisa, der denkt überhaupt nicht dran, auch nur einen Fuß vor die Türe zu setzen. Der schiebt bloß so mit dem Zeigefinger seine blaue Spitzengardine ein bisschen beiseite, guckt mal raus, und macht wieder zu. Und dann schickt er seinen Vikar raus, hat er so einen Hilfspredigter bei sich, den schickt er raus. Und der lässt dann dem General mitteilen, mein lieber Mann, also mein lieber Ehemann, geh hin und wasche dich 7-mal im Jordan. Und dann wirst du gesund. Aber da wird der General verrückt. Jetzt brüllt der Kompanie, kehrt und alles marschiert wieder ab in die Richtung nach Hause. Und auf dem Heimweg, da tobt er sich so richtig aus. Und sagt, das ist doch eine Unverschämtheit. Da reist man hier tagelang durch die Gegend und dann kommt dieser Flegel von einem Propheten noch nicht mal aus seiner Hütte rausgekrochen. Das Mindeste wäre doch gewesen, der hätte einen kleinen Feldgottesdienst für mich abgehalten oder mal irgendeine religiöse Zeremonie veranstaltet, mir wenigstens mal die Händchen aufgelegt. Stattdessen muss ich mir auch noch durch seinen Diener von dem sagen lassen, ich soll in den Jordan baden gehen. Als ob wir zu Hause in Syrien nicht auch Wasser hätten, besser als diese Jordanbrühe. Und dann noch 7-mal untertauchen, so wie alle meine Entchen, Köpfchen in das Wasser. Also das ist doch totaler Schwachsinn. Der weiß wohl nicht, wer noch vor sich hat. Doch, der Elia, der wusste ganz genau, wer noch vor sich hatte. Nämlich einen eingebildeten und stolzen Menschen, der zwar sein Leben lang von anderen unbedingten Gehorsam verlangt hatte, der aber nicht bereit war, einem Befehl Gottes bedingungslosen Gehorsam zu leisten. Die Bedingung, die Gott ihm gestellt hatte, die war ja wirklich nicht schwer. Gott verlangt nichts Unmögliches. Ich meine, sich waschen und bis 7 zählen, das wird der Herr General wohl noch gebracht haben. Das kann doch jedes Kind sowas. Aber das war es ja gerade, das war diesem Mann zu einfach. Wenn der Elisa von dem verlangt hätte, der soll von seinem Geld einen Tempel bauen oder sein ganzes Vermögen an die Armen verteilen, das hätte er sofort gemacht. Der hätte doch ohne mit der Wimper zu zucken seinen gesamten Besitz hergegeben, wenn er dafür gesund geworden wäre. Aber eins gab er nicht auf. Und das war sein Stolz. Als Oberbefehlshaber der syrischen Armee, im Angesicht seiner Soldaten, 7-mal mit dem Kopf nach unten tauchen, wie so eine Schlossteichente, also dazu war er nicht bereit. Du möchtest vielleicht auch irgendwas von Gott haben und erbittest von ihm Gesundheit, Vergebung deiner Sünden, Studienplatz, Arbeitsplatz, was weiß ich, was deine Wünsche sind. Und du bist vielleicht auch bereit, dafür bei Gott ein großes Opfer zu bringen, meinetwegen nicht mehr zu rauchen. Oder du träumst vielleicht davon, dass du mal vor einer vollen Kirche oder deiner ganzen Klasse mal so ein Zeugnis abgeben könntest. Ja, ich weiß nicht, ob Gott sowas von dir verlangt. Der verlangt von dir, dass du, ohne dass du da großes Theater machst, dem Schwächsten in deiner Klasse hilfst und zu dem fair bist. Der verlangt von dir, dass du der kranken Frau bei euch im Haus mal die Hausordnung machst, auch wenn du dir dadurch deine Oberschülerhändchen schmutzig machst. Vielleicht verlangt er von dir, dass du dich endlich mal bei deiner Frau entschuldigst für die blöde Bemerkung, mit der du ihr gestern Abend wehgetan hast. Du sagst jetzt, naja, das weiß ich alles von selber. Wegen solcher primitiven Ratschläge, da brauche ich mich nicht hier in die Kirche reinzusetzen. Und von dem Doktor der Theologie, da erwarte ich ein paar höhere Gedanken. Also da kannst du lange warten, bis du von mir mal ein paar höhere Gedanken zu hören kriegst. Im Gegenteil, ich sage dir, hör doch mal auf mit deinen höheren Gedanken und großartigen Ideen. Und geh lieber einen einzigen praktischen Schritt der Nächstenliebe. Begib dich doch mal runter von deinem niveauvollen Geschwätz. Lieber im Hauskreis schwätzen als im Zeugnis schwitzen, heißt es ja. Obwohl wir ja vorhin gehört haben, dass es Hauskreise gibt, die auch nach außen gehen und was Vernünftiges machen. Hör doch mal auf mit deinem niveauvollen Geschwätz und begib dich einmal unter dein Niveau. Ach so, und du sagst jetzt, du hast dich schon bei deiner Frau entschuldigt. Sogar schon 2-mal und die ist immer noch eingeschnappt. Und da musst du es eben nochmal probieren, noch 7-mal oder ich weiß nicht wie lange, bis eben wieder Frieden zwischen euch beiden ist und zwischen dir und Gott. Gott erwartet doch von dir gar keine großartigen Aktionen, die in der freien Presse stehen, sondern nur Gehorsam in ganz kleinen, normalen Dingen des Alltags. Vom Naemann verlangt er lediglich 7 Kniebeugen. So einfach ist das. Aber gerade diese einfache Kleinigkeit, die ist für den Naemann zu schwierig. Die fällt dem so schwer, weil es dem Menschen nun mal so schwer fällt, weil ihm nichts schwerer fällt, als seinen Stolz aufzugeben. Ich kenne Leute, die brauchen Jahre dazu. Manche gehen sogar ein Leben lang mit dem Gesangbuch in die Kirche und fahren am Schluss mit Karacho Erschlings in die Hölle, weil sie es nicht fertig gebracht haben, ihren Stolz aufzugeben. Der Naemann, der ist endlich doch soweit. Und er hat aber gute Freunde, die ihm dabei geholfen haben. Als der Toben nach Hause fuhr und schimpfte und sich aufregte, da hat er gesagt, ne Väterchen, überleg doch mal ein bisschen ruhig. Wenn du jetzt schon die vielen Kilometer hierher gefahren bist und bist nun schon mal hier bei dem Propheten, na, da hättest du doch auch das bisschen noch machen können, was er dir empfohlen hat. Und schließlich macht er es. Er hält an, er steigt von seinem hohen Ross runter, er geht runter zum Jordan, er zieht seine Generalsuniform aus, sodass alle diese hässlichen Beulen sehen können. Und vor den grinsenden Soldaten, die denken, jetzt ist der Chef verrückt geworden, da taucht der General unter. Einmal, zweimal und dreimal und er sieht nichts. Und viermal und fünfmal und er fühlt nichts, er soll nichts fühlen, er soll ja gehorchen. Und sechsmal und siebenmal. Und beim siebten Mal heißt es hier, und sein Fleisch wurde wieder heil wie das Fleisch eines jungen Knaben und er wurde rein. Und da huckt er mit einem Satz raus aus dem Wasser und dann ganze Abteilung kehrt marsch zurück zum Propheten. Und zu dem Propheten sagt der Naemann, jetzt weiß ich, dass kein Gott ist in allen Ländern außer in Israel. Und er zieht auch gleich die Konsequenz aus dieser Glaubenserkenntnis und sagt, ich will nicht mehr anderen Göttern opfern, sondern alleine dem Herrn. Glaube ist nicht irgend so eine nebelhafte, unzuverlässige Angelegenheit, die man irgendwie fühlen und vermuten kann. Der sagt hier, jetzt weiß ich, dass es keinen anderen Gott gibt, außer den in Israel. Dieser Mann, der hat mit Gott eine Erfahrung gemacht, weil er sich ihm anvertraut hat, weil er ihm was zugetraut hat und weil er gehorcht hat. Zu diesem Wissen, es gibt nur einen Gott. Da ist er nicht gekommen durch Nachdenken und nicht durch Studieren oder durch Philosophieren oder durch Diskutieren, sondern durch Gehorchen. Gehorche Gott und tu das, was er sagt. Kauf dir eine Bibel, lies die Bibel und handle nach der Bibel. Das ist der einzige Weg der Rettung. Die Rettung, die äußerliche und die innerliche Verwandlung dieses Mannes, die begann in dem Augenblick, als er Gott gehorchte und ins Wasser ging. Und so ist aus dem Götzenanbeter ein Gottesanbeter geworden. Und so ist aus dem Lager einer gottlosen Weltanschauung einer übergewechselt in das Reich Gottes. Und was im alten Syrien möglich war, das ist im heutigen Chemnitz auch möglich. Denn heute holt sich Gott seine Leute überall aus allen Völkern, Religionen und Weltanschauungen raus. Und da wird auch heute von euch welche sich rausholen, nämlich die, die bereit sind zu sagen, Jesus, ab jetzt sei du der Boss meines Lebens. Vielleicht ist jemand hier, der jetzt behauptet, sowas könnte man als moderner und gebildeter Mensch ja nicht sagen. Das wäre gegen jede Vernunft, jemanden anzureden, der vor ungefähr 2000 Jahren gestorben ist. Ich will dir mal was sagen, das hat mit Vernunft oder Unvernunft überhaupt nichts zu tun. Der Naemann hat sich doch nicht aus Vernunftgründen gegen das Untertauchen gewehrt, sondern aus Stolz, das war der wahre Grund. Und wenn du nicht an Gott glauben kannst, dann liegt das nicht daran, dass du so ein moderner und gebildeter Mensch bist, sondern weil du so ein eingebildeter und stolzer Mensch bist. Ich bin auch ein gebildeter Mensch. Ich denke, ich bin doch ein vernünftiger Mensch, aber Gott hat doch von mir noch nie verlangt, dass ich meine Bildung oder meine Vernunft irgendwo abgeben soll. Im Gegenteil, wir sollen ja Gott mit allen Kräften unseres Verstandes lieben und ehren. Und von dir wird das ja auch nicht verlangt, dass du deinen Verstand irgendwo auflösen sollst. Von dir wird von Gott nur verlangt, dass du deinen Stolz aufgeben sollst. Und in dem Augenblick, wenn du das machst, da kannst du glauben. Du brauchst nur zu sagen, Jesus, jetzt kriegst du mein Leben und ich will dir gehorchen und du bist der Chef. So einfach ist das. Du kommst dir jetzt vielleicht noch vor wie so ein Aussätziger, wie so ein Außenstehender, der gar nicht kapiert, wovon die Christen reden. Ja, gib deinen Stolz auf und dann bist du in. Denn der Glaube, der fängt ja nicht dort an, wo dein Verstand aufhört, sondern der Glaube fängt dort an, wo dein Stolz aufhört. Und jetzt wollen wir mit Jesus reden.
Und wir wollen dir Danke sagen, Herr, dass du uns heute als der Gott begegnet bist, der gesund machen kann. Der uns gesund machen kann, nicht nur von körperlichen Beulen, sondern auch von geistlichen Luftblasen, der unsere Augen sehend machen kann für die Menschen, die dich noch nicht kennen, der unsere Augen sehend macht für den Vater, der nicht nur uns liebt, sondern jeden Menschen, den er geschaffen hat, dass du der Gott bist, der unsere Ohren hörend macht für das Wort, in dem das Leben verborgen ist. Herr, wir wollen dich bitten, dass du uns deinen Segen schenkst und uns in deine Arme nimmst, dass wir bei dir uns ganz hingeben können mit allem, was wir sind und haben, dass wir uns aufgeben können in dir mit unseren Stärken, mit unseren Schwächen und uns bei dir in deiner Ordnung einfügen können, dass wir in einer gesunden Relation zu dir leben können als deine Kinder, die du aus Liebe geschaffen und gerettet hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.